Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wie in jedem Jahr sollte auch jetzt im Mai wieder in der Station Berlin Deutschlands vielleicht bekannteste Konferenz über digitale Kultur und Politik stattfinden, die Republika.
Doch dann kam alles anders. Als im März klar wurde, dass wegen Corona alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen und zumindest in Berlin bis Ende Oktober keine Großveranstaltungen mehr stattfinden werden, da haben die Macher gedacht, und zwar in kürzester Zeit, Flüge und Bahnreisen wurden gestrichen, Pläne verworfen und etwas Neues entstand.
Hallo und herzlich willkommen zu Republika TV. Wir finden heute im digitalen Exil statt und freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid.
Innerhalb von nur 36 Tagen wurde das ganze Konzept der Konferenz verändert und die Republika verwandelte sich in eine rein digitale Konferenz, also in 4 Livestreams mit neuen Inhalten, Fragerunden oder Videokonferenzen. Und selbst ein digitaler Hof sollte dort entstehen.
Inhaltlich sollte es um Themen gehen, die keinen Aufschub dulden, also so die Veranstalter. Und das ist was, Markus, was ich in Gesprächen in diesen Tagen sehr oft gehört habe, auch wenn es um andere Konferenzen ging, dass Leute beklagen, dass Themen ein Jahr liegen bleiben müssen, wenn Konferenzen ausfallen. Insofern, gute Idee finde ich, dass man so eine Digitalausgabe gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder würden dir Themen spontan einfallen, wo du sagst, die dürfen auf keinen Fall geschoben werden?
Einige. Also wir hätten da digitale Bildung, wir hätten digitale Arbeit, wir hätten die Nachhaltigkeit von Technologien, also sowohl Hardware als auch Software. Die Klimakrise sitzt uns ja immer noch im Nacken. Und natürlich finde ich auch, die Standards gehören einfach immer wieder besprochen. Datenschutz, Hate Speech, Netzpolitik.
Also wollen wir sagen, gut, dass es stattgefunden hat,
ja. Aber
wie war es? Das ist ja die große Frage. Das wollen wir jetzt mal schauen. Und unser Kollege Dennis Kogel hat von zu Hause die neue Republika besucht. Da ist er jetzt auch. Hallo Dennis.
Hallo Vera, hallo Markus.
Jetzt könnte man ja sagen, wer, wenn nicht die Republika, müsste in der Lage sein, eine besondere digitale Erfahrung stattdessen herzustellen. Wie war denn jetzt als Gesamteindruck das, ich sage mal, Nutzungserlebnis dieser digitalen Konferenz?
Also es war gleichzeitig anders und vertraut, würde ich sagen. Also es begann erstmal so, als würde man zu einer Konferenz fahren und der ganze Veranstaltungsort ist verschwunden, denn die Webseite war einfach nicht erreichbar, weil sie von zu vielen Menschen gleichzeitig aufgerufen wurde. Der Zeitplan war dann auch nicht erreichbar, es gab keine Infos, wo und wann jetzt eigentlich die Republika stattfindet. Dann habe ich über Twitter Links zum YouTube-Livestream gefunden und da fand dann tatsächlich die Republika dieses Jahr statt. In einem, muss ich ganz ehrlich sagen, in einem bizarren Look eines TV-Studios, so irgendwo angesiedelt zwischen amerikanischen Action-Nachrichten und dem Hauptquartier eines 90er-Jahre-Videospiel-Bösewichts. Und die Webseite, die blieb eigentlich auch immer wieder unerreichbar. Später gab es dann so eine einfache Linksammlung, die VeranstalterInnen verbreitet haben. Und dann war das Gefühl eigentlich wie immer, es gibt ganz, ganz viele Vorträge in 4 gleichzeitig laufenden Livestreams. Ich hatte dann immer das Gefühl, irgendwas Interessantes verpasse ich gerade. Positiv kann man feststellen, das lag zumindest nicht an überfüllten Hallen. Aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass das sehr, sehr anstrengend ist, wirklich konzentriert diesen Livestream zu gucken, statt eine Bühnenshow.
Die man ja oft auch manchmal ein bisschen vorbeirauschen lässt im realen Leben. Mhm. Und das ist ja der Punkt, denn es bei solchen Konferenzen geht es ja auch viel ums Menschliche, um das Kennenlernen neuer, interessanter Leute, um Zufallsbegegnungen, um das Treffen alter Bekannter. Und auch das wollte die Republika ins Digitale transportieren. Hat das funktioniert?
Ich würde sagen, nein. Also es gab einen digitalen Hof, das war eine offene Videokonferenz in der App Zoom. Und einerseits wurde dann diese Konferenz immer wieder geplagt von Trollen, die einfach nur zum Stören reinkamen. Und andererseits war die Erfahrung, da reinzugehen, für mich persönlich befremdlich. Also man kommt da so rein, es unterhalten sich einige wenige Menschen. Man selber ist irgendwie nicht Teil davon, möchte da irgendwie auch nicht unterbrechen, kennt die Leute vielleicht auch gar nicht so richtig und kann auch nicht ein Einzelgespräch suchen, wenn man zum Beispiel irgendwo in der Konferenz einen Bekannten sieht. Das fand ich schwierig. Sehr gut funktioniert haben dagegen die Fragerunden nach den Vorträgen. Die wurden auch über Zoom geführt. Das war sehr, sehr geordnet, ganz, ganz toll moderiert, übersichtlich und wie ich finde, ein echter Gewinn kann man immer so machen.
Das heißt, man könnte sagen, alles, was sich in einem wie auch immer gearteten Sendeplan organisieren lässt, lässt sich auch gut in den Video übertragen, aber mit spontanen Begegnungen ist es eher ein bisschen schämig. Wie waren denn jetzt die Inhalte der digitalen Digitalkonferenz?
Ja, also ich möchte vorweg sagen, ich fand es sehr, sehr beeindruckend, dass innerhalb kürzester Zeit diese Konferenz auf die Beine gestellt wurde und die ganzen Themen, die ihr angesprochen habt, die fanden dort auch statt. Aber Ich fand als Zuschauer die Republika 2020 eher unbefriedigend. Also mich ließen da gerade die Highlights kalt zurück. Mir fehlte da einfach oft die Tiefe. Also ein gutes Beispiel ist da das Interview mit dem YouTuber Rezo. Der hatte ja letztes Jahr schlagartig Bekanntheit erlangt mit seinem Video Zerstörung der CDU, indem er damit der Politik der Union abrechnet. Und hier ist so ein Ausschnitt, der mit einer Frage von Interviewer Markus Beckedahl beginnt.
Warum hat das Video eigentlich so gut funktioniert? Also war es sozusagen zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, oder war es die Kombination von dem in Verbindung mit einem Resonanzboden, wo die CDU es dir damals sehr einfach gemacht hat, durch sehr viele Pfützen, in die sie reingetreten sind, medial, rhetorisch gesehen?
Du hast die Frage eigentlich schon beantwortet. Eigentlich glaube ich genau das Ding.
Etwas unfairer Ausschnitt, gebe ich zu. Rezo sagt da auch schon deutlich mehr. Aber für mich steht dieser Moment fürs ganze Interview. Also Beckedahl ist voller Verehrung für Rezo, versucht da irgendwie einen doppelten Boden zu finden in seiner Arbeit. Und Rezo hat eigentlich nur sehr wenig beizusteuern. Oder es gab einen langen Vortrag von einem der Väter des Internets, Vint Cerf. Das ist eine Legende, einer der Erfinder des TCP-IP-Protokolls, der dann aber sinngemäß sagt in einem langen, langen Vortrag, das Internet hat uns alle verbunden, jetzt müssen wir alle gemeinsam auch im Internet arbeiten. Und ich finde das, also es stimmt, ja, würde ich auch so unterschreiben, das soll auch irgendwie inspirieren, begeistern. Aber ich fand, in vielen Vorträgen, die ich gehört habe, gab es viele Allgemeinplätze und auch zu wenig Neues.
Konntest du denn insgesamt eine thematische rote Linie finden?
Ja, ganz am Schluss. Also bei der Republika gab es dieses Mal ganz, ganz viele Beiträge über Verschwörungsmythen, wie sie entstehen, warum sie gerade jetzt attraktiv sind, während sie glaubt, warum sie nicht stimmen und wie man die Leute davon wegbringt. Da möchte ich besonders den Vortrag von Katharina Nokun und Pia Lamberti loben. Der war sehr, sehr schön. Und dann kommt aber am Ende der Autor und Aktivist Cory Doctorow, über den wir hier oft gesprochen haben bei Breitband, und sagt dann Folgendes.
So all of this is by way of saying that maybe the reason people believe in conspiracies is not because they're lazy or foolish, but because there are more conspiracies than ever.
Er sagt, es gibt einfach ganz viele Verschwörungen. Also den ganzen Tag hört man dann über die Gefahr von Verschwörungstheorien und dann kommt eben einer der bekanntesten Menschen im Netzaktivismus und sagt, Leute, die Verschwörung gibt's ja auch. Aber also man muss dazu sagen, er meint damit nicht irgendeine geheime Weltregierung von Bill Gates, die dann die Menschen kontrolliert mit 5G-Strahlen, sondern es geht eben ganz spezifisch um Tech-Monopolisten, es geht um geheime Absprachen, es geht um Korruption und Pharmafirmen und wie viele dieser Vorgänge in den letzten Jahren auch wirklich das Vertrauen in Institutionen aufgelöst haben. Und das ist ja ein Vertrauen, das man jetzt gerade sehr gut gebrauchen könnte. Und das hat dann bei mir den Eindruck gefestigt, die rote Linie der von der Corona-Krise geprägten Republika ist Überforderung und Ratlosigkeit. Also wirklich die Fragen, wie soll es jetzt weitergehen? Wie kann es überhaupt weitergehen, wenn Verschwörungen gleichzeitig gefährlicher Quatsch sind und gefährliche Realität? Das war dann auch das Thema der Keynote von Professor Bernhard Perksen. Der hat dann sehr, sehr wortgewaltig gesamtgesellschaftliche Fragen aufgeworfen, auf die er aber keine Antworten hat, weil niemand diese Antworten hat. Und man sagt ja, das Coronavirus, das bringt so bestehende Probleme stärker in den Fokus. Und bei mir löste die Republika dieses Jahr auch genau dieses Gefühl aus. Also diese großen Fragen stellen, versuchen zu wollen, zu inspirieren, das reicht mir als Zuschauer nicht mehr. Und vielleicht liegt das nicht an der Digitalversion der Republika, sondern am Format der Republika an sich.
Ein ernüchterndes Fazit, wie er die Republika 2020 erlebt hat, das war die Kritik unseres Kollegen Dennis Kogel, der sich für uns den ganzen Tag vor den Bildschirm gesetzt hat. Vielen Dank.